Ja, auch ich begrüße euch herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein, denn uns verbindet ja eine jahrzehntelange Freundschaft, so kann man ja sagen, damals noch in der großen alten Fähre. Und ich denke, das ist gut, dass wir als Christen uns kennen und dass wir uns lieb haben, dass wir uns gegenseitig ermutigen und unterstützen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr mich wieder eingeladen habt, bei euch zu sein. Ja, jetzt wird es erstmal ganz spannend. Beim letzten Mal hatte ich euch eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Wer erinnert sich vielleicht daran noch? Ich hatte euch eine kleine Karte mitgegeben. Und ihr solltet irgendwas auswendig lernen. Ich sage euch nochmal. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist der Treu und gerecht, dass du die Sünde vergibst und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Wort, was wir auswendig kennen müssen. Freunde, weil der Feind uns immer wieder anfechtet und anklagt. Und dann haben wir ein starkes Wort dagegen zu setzen. Nämlich das, was uns gilt als Kinder Gottes. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass es Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also noch einmal zur Erinnerung. Ja, wir sitzen einmal an diesem Morgen, Gott sei Dank, wem denn sonst? Das wäre eigentlich eine Generalüberschrift über unser Leben. Denn wem sollten wir sonst danken für unser Leben in unserem kleinen Mikrokosmos, aber auch in dem großen Kosmos dieser Welt? Und wenn wir gehört haben von Israel, ja, wem können wir danken? Gott, wem denn sonst, der das Weltgeschehen in seiner Hand hält, der Männer und Frauen dazu benutzt, auch Nicht-Christen sein Werk auszuführen. Und wenn der Präsident von Amerika sagt, wir rufen jetzt den ewigen Frieden aus, so wissen wir als Kinder Gottes, dass es diesen ewigen Frieden auf der Welt nicht geben wird. Denn wir werden nur leben in dem Frieden Pax Romanum, was auf unserem Holstentor steht. Concordia Domi Foris Pax. Und dieser römische Frieden beinhaltet nämlich den Gedanken, es wird Krieg geben, dann kommt eine Friedenszeit und dann kommt wieder Krieg. Das ist der Gedanke dieser Welt. Und das haben wir erlebt, wenn wir in das Weltgeschehen hineinschauen. Es wird immer wieder Frieden geben und kleine Bereiche dazwischen, dann gibt es wieder Krieg und wieder Frieden. Wir erinnern vielleicht nach dem Ersten Weltkrieg die großen Lettern, nie wieder Krieg. Und Freunde, etwa Jahre später war der Zweite Weltkrieg, nie wieder Krieg. Und wir haben in der Welt so viele Kriege erlebt, sogar in unserer Zeit, in den 70 Jahren, in denen ich bewusst Weltgeschichte erleben darf. Pax Romanum, Friede der Welt wird immer begrenzt sein zwischen zwei Kriegen. Denn wir wissen, wir haben einen Friedensbegriff, den wir aussagen, nämlich Shalom. Und das ist nämlich der ewige Frieden, den Gott einmal schenken wird. Der ewige Friede zwischen ihm und uns und zwischen der Welt und zwischen ihm. Ein Frieden, der nie aufhören wird, wo es keinen Krieg mehr geben wird, kein Leid mehr, kein Geschrei. Gott wird abwischen, alle Tränen von unseren Augen. Er wird bei uns sein. Er wird dich vielleicht sogar in den Arm nehmen, wird dich trösten. All das wird vor uns stehen, wenn wir Jesus erleben, wenn er wiederkommt. Und vielleicht sind wir die berechtigte Generation, die das erleben darf. Ich bin ja die 48er Generation, eine ganz intensive Generation, nämlich 48, dort wo Gott in Israel damals diesen neuen Staat gründen lässt, wo wir hineingeschüttet werden in diese Geschichte dieser Welt. Und ja, vielleicht erleben wir das oder wir gehen durch das Tor des Todes, um bei Gott zu sein. Soweit ein paar Gedanken zur Einführung. Gott sei Dank, wem sonst? Und in meinem Archiv habe ich tatsächlich noch ein Bild gefunden von eurem Erntedankfest. Schaut mal, das ist bei euch das Bild, was ich dort jetzt mit eingebaut habe. Also habt ihr schon mal eine Schau für den 26., wenn ihr Erntedankfest feiert. So hat es auch bei euch schon mal ausgesehen. Gott sei Dank, wem sonst? Und Freunde, so titelte eine Tageszeitung vor 35 Jahren. Nämlich da, wo die Wiedervereinigung gefeiert wurde, am 3. Oktober 1990. Ich stehe mit 100.000 von Menschen vor dem Reichstag damals und habe dort mitgefeiert als Bundesbeamter von der Bundespolizeiakademie hier in Lübeck als Abgeordneter und stand dort mitten in dieser Masse von Menschen und um Mitternacht Feuerwerk, diese Riesenfahnen, die gehisst wurden. Wir sind jetzt ein Volk. Menschen, fallen Sie in die Arme. Noch intensiver einfach 89, wo die Grenze geöffnet wurde und wo wir dann zum Trabi-Trommeln gegangen sind von Slutup, um die Massen von Menschen, die dann über den Grenzübergang nach Lübeck gekommen sind. Und am nächsten Sonntag war die Stadt zugeparkt mit Trabis. Der Marktplatz war dicht. Es war eine unvorstellbare Zeit, in der wir gelebt haben. Und für mich ganz besonders als Grenzbeamter der damaligen Zeit, wo ich noch gelebt habe, dann in der deutschen Grenze Dienst zu tun. Und dann plötzlich, ich weiß das Gefühl noch, wie ich in Schlutup stehe damals und wie dann in Eichholz die Grenze aufgemacht worden ist, wo Menschen den Zaun aufgeschnitten haben und wie ich dann zum ersten Mal durch diesen Zaun gegangen bin. Das war ein wahnsinniges Gefühl, in dem Moment, zig Jahre davor zu stehen, Menschen zu führen, an die Grenzsperranlagen zu erklären und plötzlich gehst du durch diese Sperranlage durch zu dem Wachturm, der dort stand, wo jetzt der Kreisverkehr ist, wenn man nach Herrenburg fährt. Also, Gott sei Dank, wem sonst? Wollen wir nie vergessen, ihr Lieben. Ich darf mit einem Zitat beginnen, was ich einmal gelesen habe. Da heißt es, wirklich dankbare Menschen klagen nicht. Sie sind so sehr damit beschäftigt, für die Dinge, die sie haben, dankbar zu sein. Sie haben keine Zeit, die Dinge überhaupt zu bemerken, über die sie sich beschweren können. Habe ich aber auf einem Kalenderblatt gelesen. Ich fand das so stark, diesen Gedanken. Wirklich dankbare Menschen klagen. Meine Freunde, wir haben eigentlich nichts zu klagen. Und wenn wir was anzumerken haben, dann können wir es unserem großen Gott bringen und können ihm Dinge sagen, die uns bemühen. Aber eigentlich sind wir zu sehr damit beschäftigt, zu Dank zu sagen über das, was Gott geschenkt hat. Und in der letzten Predigt, die ich gehört habe, hat der Prediger gesagt, nimm dir ein Buch und schreib jeden Tag einmal auf, was du Gott oder wofür du Gott danken darfst. Und du wirst sehen, das werden ganz viele Dinge sein, die du jeden Tag aufschreiben könntest, wofür du Gott danken kannst, für das Leben, was er dir geschenkt hat. Für die Gemeinschaft in deiner Familie, für die Gemeinschaft in deiner Gemeinde, für die kleinen und großen Dinge, die wir erleben können in der Nachfolge Jesu. Einmal in dem ganz großen Kontext eines gesamten Lebens. Und wenn man 77 ist, wie ich jetzt bin, dann hat man so einen Blick zurück und kann sagen, jawohl, Vater im Himmel, du hast mich bewahrt durch die Jahre hindurch, durch alle Höhen und Tiefen. Und ich darf dir Dank sagen, immer wieder neu, dankbar zu sein für das Leben, was uns geschenkt hat. Und so fand ich diesen Satz sehr markant. Wirklich dankbare Menschen klagen nicht. Sie sind so sehr damit beschäftigt, für Dinge, die sie haben, dankbar zu sein. Und so möchte ich heute ein paar Gedanken auch zum Erntedankfest sagen. Erntedank noch zeitgemäß? Das ist die Frage, die der eine oder andere sich vielleicht stellt. Wir kennen das Geschehen aus der Kinderzeit. Da bekommen wir eine Tafel Schokolade geschenkt. Und sobald ein kleiner Stoß von unseren Eltern, du, komm, sag schön Danke. Danke sollten wir in dem Moment tun. Vielleicht war es so ganz unangenehm, aber es war eben das, was die Eltern uns dann sagten und uns versucht haben zu erziehen, dafür Dinge, die wir bekommen, wo wir für gar nichts tun können, dass wir dafür Danke sagen. Und Freunde, wir können für so vieles danken. Für einen Besuch im Krankenhaus, den wir tun. Für ein Geschenk zum Geburtstag, vielleicht für eine Hilfe im Haushalt, wenn jemand für einen anderen die Hemden bügelt oder die Unterstützung in einer Arbeit. Wir können für die kleinen Hilfen im Alltag dankbar sein. Und jedes Aufatmen in unserem Leben ist letztlich ein Dank unserem großen Schöpfer gegenüber. Denn wir danken, dann ist das nicht eine Reaktion auf die Selbstverständlichkeit unseres Lebens. Ein Geschenk oder eine Unterstützung im Alltag, die wir nicht erwarten können. Es gibt eben kein Gewohnheitsrecht, auf das ich pochen kann. Eigentlich verliebt unser Leben ja im Großen und Ganzen sehr angenehm. Aber auch das, Freunde, ist nicht selbstverständlich. Not kann so schnell hereinbrechen, das Leben des Menschen. Da ist das Konto heute noch stabil, aber am nächsten Tag ist man plötzlich arbeitslos. Viele Menschen in Amerika können davon zurzeit ein Lied singen. Eine Krankheit oder ein Unfall kann uns aus dem gewohnten Gang herausbringen. Und erst in der Not merken wir, wie gut es uns eigentlich gegangen ist. Wir können dankbar sein für das Gute im Leben und damit auch zeigen, dass eben nicht alles selbstverständlich ist, was wir erleben und wie wir in dieser Zeit sind. Und Dankbarkeit ist auch eine Antwort auf Hingabe zu Gott hin. Wir haben doch alles, sagen wir uns vielleicht. Vielleicht sage ich sogar, dank dem Supermarkt an der Ecke meiner Straße. Und wenn ich an diesem Supermarkt das nicht bekomme, gehe ich zum nächsten Supermarkt. Erntedank klingt irgendwie nicht mehr so zeitgemäß. Wer von uns erntet denn noch wirklich? Wir verkaufen unsere Lebensmittel im Supermarkt und denken gar nicht daran, dass auch das landwirtschaftlich erarbeitet worden ist, produziert, vermarktet und auch geerntet worden ist. Und somit entfällt auch der Dank eigentlich schon. Obwohl Denken und Danken im Wort ganz dicht zusammen sind, so sind viele Gedanken, die uns doch leider nicht zum aufrichtigen Danken verleiht. Früher war das irgendwie anders. Bevor die Hausfrau das selbstgebackene Brot anschnitt, saß die Familie gemeinsam am Tisch und der Vater sprach das Dankgebet. Und wir erinnern uns vielleicht an das Vaterunser, was du vielleicht auch auswendig kennst. Nämlich auf die Frage, wie sollen wir beten, fragt die Antwort Jesu: So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Schuldigen. Führ uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Theologisch teilen wir ja dieses Vaterunser in drei Teile. Zunächst geht es einmal um Gott. Dann geht es um uns Menschen und zum Schluss geht es wieder um Gott. Für mich war sehr interessant bei einer Bibelarbeit über das Vaterunser, dass nicht die Vergebung der Schuld an erster Stelle steht. Vielleicht hätte ich das so formuliert. Als erstes die Vergebung zur Schuld, weil das so ein wichtiger Punkt in unserem Leben ist. Sondern die Bitte um das tägliche Brot, das war das Erste, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Und wir erkennen in dem Moment, welchen Stellenwert Jesus für die Versorgung unserer Grundbedürfnisse hat. Grundbedürfnisse im ganz großen Bogen, alles das wir brauchen, was wir nötig haben. Und deswegen, nachdem er sagt, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute. Und je weiter, Freunde, wir im sogenannten christlichen Abend an und von Gott entfernen, desto mehr wird auch die Bitte für das tägliche Brot abnehmen. Und somit auch die Dankbarkeit dafür. Wir nehmen es eben als selbstverständlich. So ist Danken heute weitgehend verloren gegangen. Weil das Bewusstsein verloren gegangen ist, dass in dieser Welt alles letztendlich in Gottes Hand liegt. Auch Männer und Frauen, die nicht an Gott glauben, benutzt Gott für gewisse Dinge, die umgesetzt werden. Der moderne Mensch denkt vielleicht, ja, es ist doch alles gut geplant. Wir führen alles gut durch, es selbst läuft doch wie selbstverständlich. Wem soll ich danken, wenn ich selbst alles in der Hand habe? Leider müssen wir in den zahlreichen Katastrophen der Zeit, in den Fluten, in den Stürmen, Vulkanausbrüche und Brände, ganz zu schweigen von den von Menschen initiierten kleinen und großen Katastrophen. Doch erleben wir das Gleichmaß, was Gott uns geschenkt hat in 1. Mose 8, das Gleichmaß von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht, in dem wir leben können. Gott sei Dank, wem denn sonst? Und es es gibt einen neuen Werbespruch vom Bauhaus, wie gut ist das denn? Und das soll ja so ein Stückchen Erstaunen ausdrücken, dieser Wortsatz. Wie gut ist das denn? Ja, Freunde, wie gut ist das denn, dass wir einen Gott haben, dem wir unser Leben anvertrauen können, dem wir sagen können, das ist das, was ich möchte, Herr, das ist, was ich mit meinem Gebet dir vorlegen möchte. Wie gut ist das denn, dass du für mich sorgst, für mein alltägliches Leben in der ganz materiellen Schiene oder auch in der geistigen Ebene, wo wir Gottesdienst feiern, wo wir Gebetsstunde und Bibelstunde haben. Gott hat es versprochen. Und so lesen wir in 1. Mose 8, so ging Noah heraus mit seinen Söhnen, mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erde kriecht. Sie gingen aus der Arche, ein jedes seinesgleichen. Noah aber baute den Herrn ein Altar, nahm von allen reinen Vieh, von allen reinen Vögeln, offerte Brandopfer auf den Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Freunde, eigentlich ein vernichtendes Urteil über die Menschheit. Das menschliche Herz, sein Dichten und Trachten ist böse von Jugend auf. Und wir schauen in diese Welt hinein, reflektieren vielleicht sogar in unser Leben hinein, bevor wir Christen wurden. Und ich erinnere mich an mein eigenes Leben. Es war ein unendlich schwieriges Kind. Und wenn dieses Kind damals ich der Vater gewesen wäre, ich wäre manchmal in der Weißglut zerglüht, weil im Nachhinein kann man es so empfinden, wenn man dann zurückschaut in seine Kinderzeit, wie ganz schlimm meine Kinderzeit war. Aber was tut Gott dann? Gott verändert uns, indem wir ihn annehmen, unser Leben. Er schenkt uns ein neues Herz, er schenkt uns eine neue Gesinnung. Und wir werden verändert, auch in unserem Charakter, in unserem Leben hindurch, immer weiter, immer weiter. Ja, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Freunde, der Humanismus hat uns versucht klarzumachen, dass wir den guten Kern im Leben haben. Aber eigentlich gibt es diesen guten Kern nicht. Sondern wenn wir uns selbst betrachten, wenn wir das Leben dieser Welt betrachten, so sehen wir, dass hier Gott recht hat. Und dann sagt er trotzdem, der Vers danach, der Vers 22 heißt dann, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die Verheißung des lebendigen Gottes. Seit diesen Tagen auch für unser Leben in diesem Land, in dem wir leben. Und Gott erinnert im Regenbogen an sein Versprechen, 1. Mose 9. Und ich richte meinen Bund auf, der hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt wird durch das Wasser der Sintflut. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich mit euch geschlossen habe. Mein Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Er soll das Zeichen seines Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass Wetterwolken über die Erde geführt wird, so soll mein Bogen in den Wolken zu sehen sein. Alsbald will ich dann gedenken an den Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Gut, dass Gott ein sichtbares Zeichen gesetzt hat. Man kann sich gut vorstellen, vielleicht diese Familie Noahs, immer dann, wenn wieder dunkle Wolken am Horizont erschienen, dass sie daran erinnert wurden an die Sintflut. Und dann aber gleichzeitig erinnert wurden, was hat Gott uns versprochen? Das wird nie wieder geschehen. Ich habe diesen Bund euch gegeben. Es ist eben nicht selbstverständlich, Freunde, dass wir genug zu essen haben, dass wir im Überfluss leben können. Es ist nicht unser Verdienst, auch wenn manchmal die negativen Prognosen einer Ernte dann doch immer noch reichlich ausfällt. Und dass wir genug für unser Leben haben. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Und dazu möchte ich eine kleine Geschichte euch vorlesen lassen von meiner Andrea. Sie wird euch diese kleine Geschichte einfach vorlesen.
Dazu eine Geschichte. Es war einmal ein Bauer, der beklagte sich bitterlich beim lieben Gott. Er sagte: Herr, du bist allmächtig und barmherzig. Du kannst der Sonne befehlen, dass sie scheint. Du kannst den Wolken befehlen, dass sie regnen. Und ich bin mir sicher, du willst das Beste für alle Geschöpfe auf Erden. Darum verstehe ich dich nicht. In einem Jahr lässt du die Sonne so lange scheinen, dass die Halme auf dem Feld verdorren. Und im nächsten Jahr schickst du so viel Regen, dass die Körner in den Ähren verfaulen. Aber ich weiß ja, du hast viel zu tun und kannst dich nicht um alles kümmern. Darum erlaube ich mir die Frage: Kannst du dir vorstellen, die eine oder andere Aufgabe zu delegieren? Ich zum Beispiel wäre dazu bereit, zum Wohle aller das Wetter zu machen. Der Bauer überlegte einen Moment, ob er vielleicht zu weit gegangen war. Darum schwieg er und wartete mit klopfendem Herzen auf eine Antwort. Der Herr lächelte im Stillen und sagte dann zu den Bauern: Ja, ich erlaube dir, das Wetter zu machen, allerdings nur für ein Jahr, dann sehen wir weiter. Der Bauer machte sich sofort an die Arbeit, er pflügte seinen Acker und säte das Getreide ein. Dann schickte er feinen Nieselregen und milde Sonnenstrahlen. Die grünen Halme schossen schnell in die Höhe und wurden schon bald goldgelb. Als sie drohten, braun zu werden, schob der Bauer Wolken vor die Sonne und begann mit der Ernte. Voller Freude griff er nach der ersten Ähre, doch erschrocken wich er wieder zurück. Denn die Ähre war völlig leer. In der Hülle steckte nicht ein einziges Korn. Vorsichtig trat er wieder näher und prüfte eine Ähre nach der anderen. Sie waren alle leer. Völlig verzweifelt wandte sich der Bauer wieder an den lieben Gott. Er fragte: Was habe ich bloß falsch gemacht? Da antwortete der Herr: Du hast dir viel Mühe gegeben. Du hast Regen und Sonne zur richtigen Zeit eingesetzt und beides korrekt dosiert. Aber du hast etwas Wichtiges vergessen: den Wind. Da erkannte der Bauer seinen Fehler. Er sagte: Du hast recht, Herr. Ohne Wind werden die Blüten nicht bestäubt. Und ohne Bestäubung können sie keine Früchte bilden. Da fragte der Herr: Darf ich dir im nächsten Jahr eine zweite Chance geben? Nein, danke, sagte der Bauer. Ich glaube, es ist besser, wenn du wieder das Wetter machst.
Ja, ich erinnere mich als Kind, wo das Getreide noch so hoch stand, wo als kleiner Junge fast sich nicht verstecken konnte. Und gerade dann im Herbst, wenn das dann goldgelb war und dann, wenn man genau hingeschaut hat, hat man so den Blütenstaub so ganz leicht über den Acker wehen sehen. Und ja, er hatte den Wind vergessen. Am Erntedankfest erleben wir immer und denken daran, dass Gott uns wirklich großzügig beschenkt. Und so zieht der Aufruf der Dankbarkeit sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hinweg. In 5. Mose 8 lesen wir die Verheißung des alten Bundesvolk Israel. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel wachsen, ein Land, darin Ölbäume und es Honig gibt, ein Land, wo es Brot genug zu essen gibt, wo dir an nichts mangeln, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, so wo das Kupfererz aus dem Berge haust. Und dann kommt: Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, dein Gott, loben für all das gute Land, das er dir gegeben hat. Auch hier einfach die Aufforderung wieder: Jawohl, für all das Gute, was Gott uns schenkt, dass wir dafür danken können. Und sind wir mutig genug, auch dort einmal unsere Hände zu falten oder einen Augenblick stille zu halten in dem lokalen Restaurant, in der Kantine, egal wo ich bin, bevor dem Essen ein Dankgebet zu sprechen? Gott wird es bestimmt segnen, auch das als kleines, stilles Zeugnis in diese Welt hinein. Und die Ermahnung und die Aufforderung, das alte Bundesvolk Israel war den Urheber aller Segnungen nicht zu vergessen. Aber die Geschichte des Volkes Israel zeigt doch immer wieder, wie sie Gott vergessen haben, wie sie anderen Göttern nachgelaufen sind. Und Geschwister, sind wir nicht manchmal selbst versucht, Segnung Gottes auf unsere eigene Leistung zurückzuführen, nach dem Motto, was bin ich doch für ein toller Typ? Oder vielleicht sogar, der liebe Gott kann froh sein, dass er mich gerade hat in dieser Welt. Nein, Freunde, wollen wir uns daran erinnern. Alles kommt von Gott. Er hat die Rahmenbedingungen geschaffen, in denen wir eigentlich leben können. Unsere Luftzusammensetzung auf der Erde ist genau zugeschnitten, dass wir genügend Sauerstoff haben auf der Ebene, wo wir leben, auf Meereshöhe. Aber schon bei 6000 Meter wird es ganz schwierig, mit Luft zu bekommen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war auf dem Gipfel des Kilimanjaro auf 5895 Meter. Und da ist jeder Atemzug schwierig. Und du bewegst dich da tatsächlich wie in Zeitlupe. Und in 10.000 Meter, Freunde, ist es unmöglich zu leben ohne Sauerstoffgerät. Wenn die Erdachse nur ein paar Grad mehr geneigt wäre und es den Mond nicht geben würde, dann könnten wir auf dieser Erde nicht leben, so sagen es jedenfalls unsere Wissenschaftler. Deswegen spricht der Psalmist schon vor 1000 von Jahren, wie wunderbar sind deine Werke, oh Gott, du hast alles so wohlweislich geordnet. Freunde, Gerhard, auch, dass wir auf dieser Welt leben können, in dieser Konstellation, wie es jetzt gerade ist. Ein Zufall der Geschichte, ein Zufall der Evolution. Freunde, wie schwierig ist das denn, das zu glauben? Nein, es ist das, was Gott geschaffen hat, dass es genau so zugerichtet hat, dass wir auf dieser Welt leben können, mit Sommer und Winter, Tag und Nacht, Frost und Hitze. Und der Psalm 50 sagt es noch viel deutlicher. Wer Gott dankt, bringt ein Opfer, das ihn ehrt. Das ist der Weg, um Gottes Heil zu sehen. Freunde, dankbare Menschen haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Nein, dankbare Menschen und wir als Christen, wie viel mehr, dass wir unserem Gott unser Leben anvertraut haben und ihm dankbar sind für Dinge. Dank aber auch als Opfer. So oft erkennen wir Lebenssituationen, in denen uns eben nicht zum Danken zumute ist. Gott, ich kann dich nicht verstehen. Gott, was hast du dir dabei gedacht? Das waren schon manchmal meine Aussage meines Herzens. Wenn ich eine Lebenssituation erlebt habe, wieso bin ich genau in diese Situation hineingeraten? Der Weg durch dunkle Tal dauert schon so lange. Und ich darf euch erinnern an das Leben von Paulus und Silas im Gefängnis. Manchmal braucht es eine Zeit, durch so eine Not hindurchzukommen. Manchmal brauchen wir Zeit, damit wir uns zum Loben und Danken durchringen können. Und dort heißt es in der Bibel, um Mitternacht aber. Sie brauchten diese Zeit im Gefängnis, bis sie da durchgekommen sind, durch diese Notsituation. Und dann heißt es, um Mitternacht aber, dieses göttliche Aber, ihr wollt dennoch, halte ich fest an dir, mein Gott. Egal, in welcher Lebenssituation ich gerade stehe, ich halte fest an dir. Um Mitternacht aber, berichtet uns die Bibel. Und Paulus und Silas kamen frei. Als Beigabe wurde noch der Gefängnisaufseher gläubig. Und die meisten uns kennen die Geschichte von dem Kerkermeister zu Philippi. Wer Gott dankt, bringt ein Opfer, das ihn ehrt, ist der Weg zu Gottes Heil, das wir sehen können. Und im Psalm 107 wird es noch deutlicher. Da heißt es, sie riefen den Herrn an in ihrer Not, er half ihnen aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort, machte sie gesund und errettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Und soll Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden. Gott sei Dank, wem sonst? Wie gut ist das denn? Seine Werke erzählen mit Freuden, jawohl, dass wir Zeugnis sind aus unserem Leben für das, was Gott in unserem Leben tut. Und deswegen können wir unseren Bruder Paulus wohl gut verstehen, wenn er der Gemeinde zu Kolosser Folgendes zuruft: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wieder so ein Schlüsselvers, den Paulus hier formuliert hat in Kolosser 1, Vers 12. Mit Freuden sagen dem Vater im Himmel, Dank sagen für das, was er uns geschenkt hat, dass wir das Erbteil haben, einmal bei ihm zu sein für alle Zeit. Und er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung unserer Schuld. Ich habe die Einladung von euch schon bekommen für Januar. Und dann werde ich über die Jahreslosung predigen im Jahr 2026. Da heißt es, siehe, ich mache alles neu. Das ist die Jahreslosung 2026. Und da wird dieser Vers einer der Schlüsselverse sein. Nämlich, dass Gott uns versetzt hat aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes. Freunde, wir sind versetzt worden aus dieser Welt hinein in das Reich Gottes. Wir haben ein Lied auch von Albert Frey eben gesungen. Er schreibt ein markantes Lied in dieser Zwischenzeit, eines der ganz markanten Lieder nach meiner Meinung. Und da heißt es in dem Zwischenteil, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir, doch sind wir noch hier. Und ich fand diesen Text ganz genial. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Unser Königtum, unser Tum ist im Himmel bei Gott. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir, aber noch sind wir hier auf dieser Welt. Und er wird mit uns sein. Und Gott sei Dank, wie oft sagen auch wir das als Christen. Und hoffentlich nicht nur als Floskel, weil man es eben so sagt, sondern aus ehrlichen und wirklich dankbaren Herzen. Zuerst, so oft erleben wir es in unserem Umfeld von Christen oder von Nichtchristen, die plötzlich ausrufen, Gott sei Dank. Oh mein Gott, und wie wir alle diese Dinge hören. Und dann merken wir plötzlich, es ist nur eine Floskel, um sich zu erleichtern von einer Situation, dass wir eine Lebenssituation gut überstanden haben. Nein, Freunde, wenn wir Gott sei Dank sagen, dann wollen wir es mit ehrlichem und aufrichtigem Herzen tun. Gott sei Dank, wem sonst? Natürlich darf ich im irdischen, menschlichen Bereich einmal auch Danke sagen, meiner Ehefrau, Danke sagen meinem Bruder an meiner Seite, Danke sagen meinem Pastor, meinem Ältesten und Danke sagen vielleicht der Schwester, die immer in der letzten Reihe sitzt. Nein, Danke sozusagen für all das Gute, was wir gemeinsam erleben dürfen. Danke sagen, dass du da bist, mit mir den Weg gemeinsam geht. Mit Jesus, Freunde, hat uns der Vater alles geschenkt, was wir brauchen. Denn Christus selbst ist das Lebensmittel in Anführungsstrichen, Lebensmittel und der einzige Weg zum ewigen Leben. Und Freunde, hier treten wir einmal heraus an diesem Morgen aus der irdisch-menschlichen Dimension hinein in die göttlich-geistliche Dimension. Nämlich, Jesus sagt einmal, Originalton Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, welches aus dem Mund Gottes kommt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist der irdische Teil. Aber was wir brauchen, ist diese himmlische Speise, das, was wir brauchen, sein Wort in unserem Leben. Sei es einmal Logos, das geschriebene Wort, was wir haben, was wir lesen können. Oder sei es vielleicht auch ein Vers, der plötzlich für dich zum Rema wird, zum erlebten Vers, wo plötzlich mal, jawohl, hier bin ich ganz persönlich angesprochen in meiner Lebenssituation. Hier bin ich persönlich angesprochen, was ich tun soll. Welchen Schritt ich als Nächsten tun soll, wenn Gottes Wort ein Rema wird für mich ganz persönlich. Und für diese unaussprechlich große Gabe dürfen wir Gott immer wieder Dank sagen. Dank sagen, ja, für das tägliche Brot, das ist ganz klar. Denn diese Bitte haben wir bereits im Vater unser erwähnt. Und ist auch darin verankert, in diesem Gebet, was Jesus gesagt hat, unser tägliches Brot gib uns heute. Dankbarkeit, aber Erde Dank als Dankbarkeit dem Schöpfer und dem Bewahrer unserer Erde. Aber auch Dank zu sagen für Jesus, der unser Lebensmittel ist. Lebensmittel einmal in Anführungsstrichen. Denn Jesus sprach einmal zu seinen Jüngern in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird immer mehr dürsten. Wir sehen hier eine Dimension, die über unser menschliches Denken hinweggeht, hinein in das Leben mit ihm zusammen. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Er wird Erfüllung für sein Leben finden. Wer an mich glaubt, wird immer mehr dürsten. Und ich darf schließen mit einem Wort aus dem Epheser 5, Vers 20, da heißt es, dank Gott dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.